es gibt auch wirklich Studien dazu, wie das Lachen wahrgenommen wird oder wie Menschen wahrgenommen werden, die echt lachen versus unecht. Also die werden typischerweise als freundlicher, prosozialer, großzügiger und so weiter wahrgenommen als Menschen, die unecht lachen. Man verbindet mit Menschen, die lachen, sehr, sehr viele positive Eigenschaften.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Heute wieder mit mir, Renate Bergtold. Habt ihr heute schon gelacht? Falls nicht, wird es aber höchste Zeit. Warum? Das erklärt euch meine heutige Expertin, die Psychologin Ursula Beermann von der UMIT Tirol in Hall. Sie beschäftigt sich nämlich wissenschaftlich mit dem Thema Humor und erklärt mir, warum Humor so unterschiedlich ist, warum sich Fasching und Fasnacht entwickelt haben, was Lachen mit unserem Charakter zu tun hat und ob Humor geschlechterspezifisch ist. Bevor wir aber in unseren Podcast starten, gibt es, wie gewohnt, 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Kinder lachen bis zu 400 Mal am Tag, Erwachsene im Durchschnitt nur noch 15 bis 20 Mal. Über 75% der Menschen lachen über komische Alltagssituationen. Lachen kann laut Studien das Herz-Kreislauf-System unterstützen, setzt Endorphine frei und stärkt das Immunsystem. International schneidet Österreich beim Thema Humor gut ab. Laut einer Remitly-Studie erreichte Österreich den 15. Platz unter den humorvollsten Nationen, wobei insbesondere der selbstironische Humor geschätzt wird. Deutschland lag bei dieser Studie auf Platz 27. Und ja, dieser Vergleich musste jetzt sein. Für die Österreicher sind bei der Auswahl ihrer Freunde gleicher Humor, ähnliche Interessen und Hobbys wichtiger als vergleichbare soziale Verhältnisse oder die Herkunft, wie eine IMAS-Umfrage ergeben hat. Aber warum lachen wir eigentlich? Und was hat das mit Humor zu tun? Meine heutige Gesprächspartnerin weiß mehr dazu. Herzlich willkommen. Ich bin heute in der UMIT in Hall zu Gast. Und zwar bei der Frau Dr. Ursula Beermann. Hallo.
Hallo.
Freut mich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Frau Dr. Beermann, Sie sind Psychologin und forschen auf dem Feld des Humors. Und da sind wir jetzt in der richtigen Zeit angelangt. Wir sind in der 5. Jahreszeit, da wird ja gerne gelacht. Gerade mitten im Fasnachtstreiben, im Faschingstreiben ist es ja so, dass die einen mit so etwas ganz viel anfangen können und es urwitzig finden und die anderen so gar nicht. Warum ist denn Humor so unterschiedlich bei Menschen?
Also es gibt einerseits sozusagen Landeskulturen von Humor. Das ist nicht ganz meine Forschung, das ist eher soziologische Forschung, aber da gibt es auch Forschung dazu, welche Länder oder Regionen was halt lustig finden oder was da jeweils das Ziel des Humors ist. Aber es gibt auch zwischen Menschen einfach Unterschiede, was sie mögen oder was für Humorpräferenzen sie haben. Also man kann Humor oder Witze, Humor hat sowieso ganz viele verschiedene Aspekte, da ja, kann man einiges unterscheiden. Wenn man jetzt aber von Witzen zum Beispiel allein schon ausgeht, da gibt es zum Beispiel die sogenannten Inkongruenzlösungswitze. Also ein Witz basiert immer darauf, dass man ein Skript hat, das dann irgendwie enttäuscht wird durch die Pointe. Also ein Widerspruch aufgebaut wird, der dann gelöst wird durch die Pointe normalerweise. Bei der Inkongruenzlösung ist es eben wirklich so, dass diese Lösung dann wirklich auch da ist. Also zum Beispiel diese typischen Flachwitze, die man in der Straßenbahn in Innsbruck sieht. So was wie, wohin geht ein Reh ohne Haare in die Reha-Klinik? Ha, ha, ha.
Das wird heute ein Flachwitz-Podcast.
Genau, also das sind so sogenannte Inkongruenz-Lösungswitze. Und dann gibt es aber auch Witze, wo sich das Inkongruenz, also das, was nicht zusammenpasst, eben bis zum Schluss eigentlich nicht auflöst. Also wo es einfach Nonsens bleibt. So Gary Larson-Cartoons, Monty Python, Ministry of Silly Walks oder sowas in die Richtung. Oder ich habe mir ein Beispielwitz rausgesucht. Viele Leute sind verwirrt, wenn ein Satz anders endet als man Kaninchen. Also was man lustig findet und was nicht und ob man das aushält, dass diese Inkongruenz sich dann am Schluss nicht auflöst, das hängt auch mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammen. Also zum Beispiel die Toleranz für Zweideutigkeit, kann ich das aushalten, dass irgendwas uneindeutig bleibt? Und das hängt auch zum Beispiel mit Kunstpräferenz zusammen. Also ja, mag ich eher abstrakte Kunst oder mag ich eher Kunst, wo ich erkenne, was das ist? Und auch eigentlich mit der politischen, also politische Haltung, Konservativismus, Liberalismus, gibt es auch Zusammenhänge. Also Leute, die Zweideutigkeit ganz gut aushalten, tendieren dazu, eher liberal zu sein.
Wollte ich gerade sagen.
Genau.
Hätte ich gedacht.
Genau.
Um beim Thema Fasching und Fasnacht zu bleiben, weil wir ja gerade mittendrinnen sind, welche Funktion erfüllt diese fünfte Jahreszeit beim Thema Humor?
Es gibt verschiedene Traditionen bezüglich Fasching, Fastnacht, Karneval. Die eine ist natürlich irgendwie, man vertreibt den Winter, dazu braucht man Masken und viel Lärm. Und es ist auch relativ eben kurz vor der Fastenzeit. Aber eben eine wichtige Tradition, die scheinbar alle diese Feste ein bisschen verbindet, gab es eigentlich schon ganz lang. Die Babylonier haben das schon gehabt, so 5000 Jahren, dass es ein siebentägiges Fest gab, wo alle einfach unabhängig vom Status am gleichen Tisch gesessen sind, also quasi auf die gleiche Ebene gebracht worden sind, Gleichheitsprinzip. Und das war auch die Zeit, wo man dann angefangen hat, die Obrigkeit zu kritisieren, oder da war es eben möglich, die Obrigkeit zu kritisieren. Und das geht am besten eben auch mit Verkleidungen, mit Humor und Spott und Hohn. Da gibt es auch einen russischen Philosophen, den Michail Bakhtin, der einiges auch dazu geschrieben hat zum Karnevalesken, dass man sagt, dass in der Zeit steht alles Kopf. Da werden Rollen getauscht, da ist alles irgendwie umgekehrt. Sachen, die sonst nicht so sein dürfen, die dürfen in dieser Zeit dann sein. Das darf alles raus. Wie quasi eben eine, Bakhtin hat es so ausgedrückt, eine Umkehr der Ordnung, die normale Ordnung aber auch wieder bestätigt sozusagen. Also der Vorteil am Humor ist, ich habe ja nur einen Witz gemacht. Das ist ja nicht ernst. Genau, und dann kommt eben die Fastenzeit. Da wird vorher halt nochmal die Sau rausgelassen, aber danach wird es eben auch wieder ernst.
Also immer so ein bisschen ein Abschluss oder ein Höhepunkt vor dem.
Im Prinzip, aber eben auch wirklich so diese Möglichkeit, da halt alles rauszulassen. Also Kölner Karneval, glaube ich, hat das ja auch mit eben so vielen, eben Faschingsumzug mit diesen Wegen, die dann auch teilweise mit Politiker aufs Korn nehmen und so weiter. Also das darf in dieser Zeit, je nach Land auch hoffentlich auch zu anderen Zeiten, aber in dieser Zeit eben insbesondere sein.
Generell mal muss ich Sie fragen, warum forscht man zum Thema Humor?
Also als ich dazugekommen bin, wusste ich gar nicht. Also ich habe mein Studium beendet zum Thema emotionale Intelligenz und mein Diplomarbeitsbetreuer hat gesagt, ja, da gäbe es eine Doktoratsstelle zu Humorforschung. Und ich habe, was, das gibt's? Also das bin ich mal selbst recht überrascht. Aber Humor ist tatsächlich ein interessantes Thema. Es kann von sehr vielen Seiten beleuchtet werden. Also von der Psychologie, von der Soziologie, habe ich ja vorher schon geredet, Linguistik, Philosophie, Literaturwissenschaften. Also da gibt es wirklich alle Bereiche, die sich damit befassen. Und Humor ist halt ein sehr, sehr weiter Begriff. Das Humor ist nicht Humor. Da gibt es einerseits verschiedene Aspekte, wie einerseits zum Beispiel die Humorpersönlichkeit. Also wie lebe ich im Alltag Humor aus? Wie tendiere ich dazu, Humor zu verwenden? Zum Beispiel als soziales Schmiermittel. Oder bin ich eher aggressiv, sarkastisch, mache andere runter? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Temperament, also bin ich eher heiter, schlecht gelaunt. Also da hat gerade mein Doktorvater Willibald Ruch hat da einiges eigentlich dazu geforscht auch. Dann natürlich eben das, worüber man überhaupt lacht, also die Witze an sich. Da sind Linguisten am Start. Kiki Hempelmann zum Beispiel hat da einiges auch gemacht zum Thema, was ist die Struktur auch von Witzen und logische Mechanismen, die man unterscheiden kann, verschiedene Funktionen. Dann eben, finde ich das witzig oder finde ich das eben nicht so witzig? Das hat man vorhin auch gerade. Bin ich selber witzig? Kann ich Humor produzieren? Da gibt's aber sehr viel. Also es gibt Humorproduktionstests, also Cartoons ohne die Pointe. Und das wird dann, bitte versuchen Sie eine Pointe dazu zu finden oder versuchen Sie so viele Pointen wie möglich zu finden. Also Sie hatten eigentlich gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ja, irgendwie bin ich da so reingerutscht. Aber also es macht auch wirklich Spaß. Es ist sehr vielfältig und ehrlich, ich forsche lieber zu Humor als zu Depressionen. Ich lache auch selbst ganz gern. Also ich finde es einfach interessant. Und Lachen an sich ist dann auch wieder ein sehr interessantes Thema.
Da wollte ich nachfragen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Humor und Lachen, beziehungsweise wo sind da vielleicht Abgrenzungen? Mein Mann behauptet ja, ich hätte keinen Humor, weil ich über seine Witze nicht lache.
Ja, genau. Also, wie gesagt, es gibt Humorpräferenzen und es gibt Humorfähigkeiten. Also Lachen ist an sich jetzt ein Verhalten, emotionales Ausdrucksverhalten. Also ich lache über Witze oder eben nicht. Ich bin amüsiert über Witze und kann das mit dem Lachen ausdrücken. Aber Lachen ist nicht nur in Witzen relevant, sondern eigentlich auch also in Gesprächen. Wenn wir jetzt miteinander reden, dann lachen wir zwischendrin einmal wieder und nicht einmal unbedingt immer, wenn es wirklich lustig ist. Natürlich auch, aber man hat auch so ein zustimmendes Lachen oder man kann andererseits sonst auch aus Höflichkeit lachen. je nachdem, wenn man Witz nicht witzig findet, dann könnte man trotzdem aus Höflichkeit noch ein bisschen lachen. Wahrscheinlich hört man das aber in der Stimme und man sieht es auch im Ausdruck. Lachen kann mit negativen Emotionen verbunden sein. Also man kann verärgert lachen, trotzig lachen. Man kann ängstlich lachen, ein bisschen so vor sich hinkichern. Und das sieht man auch im Gesichtsausdruck. Also einer meiner Forschungsschwerpunkte ist generelle Emotion beziehungsweise auch emotionaler Gesichtsausdruck. Und das kann man beschreiben. Man sieht das echte Lachen. Das sind unterschiedliche neuronale Pfade, die quasi authentische Emotionen zu den Muskeln bringen, als die quasi gespielte Emotionen zu den Muskeln bringen. Und gerade beim echten Lachen sieht man dann üblicherweise hier solche Krähenfältchen. Und die sieht man, also außen bei den Augen, die sieht man bei höflichen oder verärgerten Lachen jetzt zum Beispiel nicht unbedingt. Oder es ist zumindest noch kombiniert mit einem negativen Gesichtsausdruck. Lachen ist auch nicht immer freundlich. Also ich kann andere auch auslachen. Und ich kann umgekehrt auch Angst davor haben, ausgelacht zu werden. Es gibt tatsächlich einen Begriff dafür, der heißt Gelotophobie. Die Angst vorm Ausgelacht werden. Nicht zu verwechseln mit der Gelatophobie, der Angst vorm Eiscreme.
Was hat denn Humor mit unseren Genen zu tun? Ist das irgendwo veranlagt?
Teils, teils. Also im Prinzip fast alles ist eine Wechselwirkung zwischen Gen und Umwelt. Man kann nie eigentlich sagen, es ist rein von Genen bestimmt oder rein von der Umwelt bestimmt. Es ist meistens beides. Und ja, es gibt tatsächlich ein Gen, das nennt sich das Serotonin-Transporter-Gen. Wird auch liebevoll 5-HTT-LPR genannt. Und das ist ein Gen, also jedes Gen hat ja zwei Allele, kriegt eins vom Vater, eins von der Mutter. Und es gibt bei diesem Gen, Serotonin-Transporter-Gen, verschiedene Varianten davon. Man hat entweder zwei kurze Allele oder ein kurzes und ein langes Allel oder zwei lange Allele. Und je nachdem, was man hat, ist es tatsächlich auch ein Unterschied, wie man zum Beispiel einerseits zu Depressionen oder zu psychischen Erkrankungen tendiert und andererseits aber auch eben positive Emotionen auslebt. Ich war da in einer Kollaboration mit Claudia Haase und Bob Levinson, der in Kalifornien auch ein wichtiger Emotionsforscher ist. Bei der Kurz-Kurz-Variante ist es so, dass man eben einerseits eben zu negativen Emotionen tendiert, andererseits aber auch positive Emotionen intensiver auslebt oder intensiver erlebt. Das heißt, auch in Bedingungen, die sehr positiv sind, sind Personen mit dieser Variante des Gens nochmal besser drauf. Also die mit kurz-lang oder mit lang-lang, das sind so im stabilen Mittelfeld, eigentlich haben weder Ausschläge, starke Ausschläge nach oben oder nach unten. Die kurz-kurz, denen geht es besonders schlecht, in schlechten Bedingungen besonders gut, in guten Bedingungen. So kann man es eigentlich sagen. Man hat das manchmal so mit Orchideen versus Löwenzahn verglichen. Also die Orchideen sind delikat, die muss man gut pflegen. Dann gedeihen sie wirklich gut. Ansonsten gehen sie eher ein. Löwenzahn kann überall wachsen, kann aus Betonritzen rauswachsen. Da ist eigentlich recht stabil. Und das ist eben eine der Grundlagen. Also wir haben da tatsächlich eine Untersuchung gemacht, wo Leute über verschiedene Sachen eben gelacht haben, auch in einem Gespräch. Und wir haben herausgefunden, dass grundsätzlich eben die Kurz-Kurz-Variantenträger mehr, also intensiver echt lachen, als dass die Kurz-Lang- und die Lang-Lang-Varianten tun.
Wie nimmt man denn Menschen wahr, die echt lachen und Menschen, die nicht so echt lachen? Wir können das ja ganz gut im Unterbewusstsein quasi unterscheiden, aber wie nehmen wir die wahr?
Man nimmt die tatsächlich unterschiedlich wahr. Also unterscheiden kann man es jetzt rein forschungsmäßig eben auch unter anderem an diesen Krähenfüßen außen an den Augen. Aber ja, wir sehen das ja intuitiv auch. Und es gibt auch wirklich Studien dazu, wie das Lachen wahrgenommen wird oder wie Menschen wahrgenommen werden, die echt lachen versus unecht. Also die werden typischerweise als freundlicher, prosozialer, großzügiger und so weiter wahrgenommen als Menschen, die unecht lachen. Wobei man das wirklich auch sehen muss, also das ist ja, ob sie jetzt in diesem Moment gerade echt oder unecht lachen, hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Also das heißt ja jetzt nicht, dass die jetzt tatsächlich immer prosozialer und großzügiger sind, aber die Wahrnehmung ist tatsächlich so, ja. Man verbindet mit Menschen, die lachen, sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Also die positiv lachen. Wenn ich jetzt jemanden offen auslache, dann wird es natürlich nicht als positiv wahrgenommen. Aber das ist üblicherweise auch kein authentisches, echtes Lachen dann.
Warum ist das eigentlich so? Ich nehme mal an, das ist menschheitsgeschichtlich so gewachsen. Aber warum ist der Humor für uns Menschen so wichtig?
Grundsätzlich, es gibt schon, also Primaten haben durchaus auch ein Spielsymbol. Also Schimpansen oder Gorillas, also haben so quasi so ein Playface. Das ist nicht das gleiche Lachen wie wir, aber es ist so ein halt den Mund entspannt aufmachen und so eine Folge von Lachsilben sozusagen. Warum das für uns so wichtig ist, es hat sich entwickelt wie andere Kulturen auch, würde ich sagen. Warum ist für uns Musik wichtig? Also warum sind Kulturtechnik für uns wichtig? Ich denke, das ist generell etwas, was Menschen vielleicht tatsächlich dann nochmal spezieller macht. Wir genießen Musik, wir genießen lustige Sachen. Es ist schon auch so, Humor kann ja auch wirklich eben als soziales Schmiermittel verwendet werden. Das heißt, wenn ich jemanden mit Humor tröste oder wenn ich einfach irgendwie freundlich lachend auf jemanden zugehe, das ist ja schon etwas, was Menschen auch zusammenschweißt. Und insofern könnte man sogar argumentieren. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit evolutionär, weil das kann man experimentell jetzt nicht wirklich variieren. Man kann nicht variieren, wie die Evolution ihren Gang geht. Aber grundsätzlich könnte man natürlich sagen, für den Zusammenhalt von Menschen ist es gut, positive Emotionen zu haben und die auch zu zeigen gegenseitig und sich gegenseitig zu bekräftigen damit.
Wie verändert sich denn Humor im Lauf eines Lebens? Oder verändert sich der überhaupt?
Jein. Also ich habe ja schon von der Humor-Persönlichkeit gesprochen, also von der Tendenz, Humor zum Beispiel eher positiv, sozial, adäquat, tröstend, wohlwollend zu verwenden oder eben vielleicht Humor eher aggressiv zu verwenden, also jemanden runterzumachen, sarkastisch zu sein, eher also schlecht drauf. Ich meine, grundsätzlich hängt die Humorpersönlichkeit auch mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen zusammen, also zum Beispiel wie die Extraversion, die generell eine Tendenz auch zu positiver Affektivität ist, also zu positiven Emotionen oder Neurotizismus in dem Fall eben die Tendenz zu negativen Emotionen. Und das wird schon mittelfristig stabil sein. Aber es gibt natürlich Situationen, wenn wir da reinkommen selber oder wenn wir die beobachten, dass wenn die eben sehr negativ sind, dass dann natürlich schon auch ein schwärzerer Humor sozusagen ins Spiel kommen kann. Also ich habe gerade ein Forschungsprojekt mit Bettina Lampe, die drüben auch an der Universität Innsbruck eben forscht, und mit Miriam Meyer, und wir haben untersucht, inwieweit bei Pflege- und Einsatzkräften Burnout mit verschiedenen Humor- oder Comic-Stilen zusammenhängt. Und das hängt eben in dem Fall auch sehr stark positiv eben mit Sarkasmus und Zynismus zusammen. Also je mehr ich ausgebrannt bin, desto mehr verwende ich das. Und ja, das kennt man eh von sich im Prinzip auch ein bisschen, dass je stärker die Stressbelastung ist, desto dunkler wird der Humor. Und das spielt natürlich schon mit. Also meine Stimmung, wie gut ich drauf bin, wie heiter, wer so schlecht gelaunt ich bin, wird mit beeinflussen, worüber ich lache, was für Witze ich mache. Also es gibt da noch Satire. Satire ist auch ein bisschen gesellschaftlich korrigierend. Also sowas wie die Tagespresse oder Postillon, Titanic, The Onion. Mir kommt vor, dass mein persönlicher Eindruck ist auch, dass je heftiger die Situationen werden, desto schwerer ist es manchmal dann schon, die Satire von den tatsächlichen Ereignissen zu unterscheiden, beziehungsweise desto unwitziger wird manchmal sogar schon die Satire. Also wenn die Satire nicht mehr lustig ist, dann brennt eigentlich der Hut.
Aber das stimmt schon, ja, man spricht von Comic Relief, gell? Wenn
das ist eine der Theorien für Humor, ja.
Genau. Und im Moment habe ich auch das Gefühl, wie Sie sagen, Satire hat Hochsaison, weil es ist der Alltag schon so absurd. Das muss man toppen. Aber Humor hat in solchen Situationen, wir haben ja wirklich harte Jahre hinter uns, Corona, Kriegsausbrüche, da war ja viel dabei, dass man psychisch erst einmal verarbeiten muss. Und um sich nicht hinunterziehen zu lassen, verwendet man dann Humor.
Ja, auch, aber nicht nur. Also das ist natürlich ein Punkt, dass man halt versucht, mit Humor irgendwie den Alltag zu bewältigen und nicht wahnsinnig zu werden. Also gerade bei Corona hat man gesehen, wie die ganzen Memes halt aus dem Boden geschossen sind innerhalb kürzester Zeit. Gleichzeitig, Christy Davis hat da einiges an Forschung zu Disaster-Humor gemacht. Es geht sehr, sehr schnell, nachdem ein Desaster passiert ist, dass auch schon die ersten Witze unterwegs sind drüber oder die ersten Memes. Also das war bei 9/11 so, das war so, als Princess Diana gestorben ist und so weiter. Und das kann tatsächlich auch ein bisschen so diese Inkongruenz, also ich kann es irgendwie nicht glauben, ich sitze in meinem Fernseher im Stuhl, was geht hier eigentlich ab? Also dass das auch eine Reaktion darauf ist. Also man kann jetzt nicht pauschal bei allen sagen, man kann nicht allen irgendwie so in den Kopf schauen, dass das immer entweder Schadenfreude ist oder Coping. Das kann für manche so sein, es kann auch irgendwie sein, hey, das ist so absurd, was ist da jetzt gerade los? Dass daraus einfach der Humor entsteht.
Haben eigentlich Männer und Frauen unterschiedliche Arten von Humor?
Teils, teils. Also da gab es tatsächlich ein Review von der Schweizer Humorforscherin Jenny Hoffmann und mit Kollegen, Kolleginnen. Die hat das ein bisschen zusammengetragen, verschiedene Studien dazu, und ist dann zu den Schlüssen gekommen, wobei das ja immer über die ganze Population ist und nie wirklich für jede Person dann zutrifft, dass Männer zum Beispiel häufiger einen aggressiven Humorstil haben, eher die Tendenz haben, andere auszulachen oder eine Präferenz auch für sexuellen Humor als Frauen. Bei feinsinnigem Humor ist es so, dass jedes Geschlecht lieber die Witze hat, die jeweils auf den anderen abziehen. Heißt aber natürlich jetzt nicht, dass das jetzt auf alle Männer und Frauen so zutrifft. Abgesehen davon, dass das von gendernormativ und so weiter. Also da gibt es auch natürlich noch viel an Forschung, die noch beigetragen werden muss, die jetzt auch zum Beispiel non-binär und so weiter mit einschließt. Also, aber die meiste Forschung ist eben zu Männern und Frauen tatsächlich. Es scheint so zu sein, dass Frauen stärkere Hirnaktivitäten haben im limbischen System. Das ist das Areal, das eben auch mit Emotionen zu tun hat. Männer eher in Gebieten, wo es auch ums Bewerten, Verarbeiten geht, also im dorsolateralen präfrontalen Kortex. Ja, aber das ist eben auch, wie gesagt, eher so eine insgesamt sozusagen über alle hinweg. Es gibt aber auch Bereiche, wo es eben keine Unterschiede gibt. Also Präferenz von Nonsenshumor, Humor, Verständnis, Humorproduktion und so weiter, Fähigkeit, selber witzig zu sein, da gibt es zumindest keine eindeutigen Hinweise. Es gibt Studien, die sagen, Männer sind witziger. Es gibt Studien, die sagen, Frauen sind witziger. Es gibt Studien, die sagen, es gibt keine Unterschiede.
Wir sind uns einig, Frauen sind witziger.
Natürlich. Sowieso.
Es gibt ja mittlerweile so Angebote wie Lach-Yoga oder Lachtherapien sogar. Hilft denn sowas? Kann uns Lachen gesünder machen?
Da haben Sie jetzt was losgetreten. Also grundsätzlich so, diese Lachen ist gesund, das ist halt ein ziemlicher Hype. Darauf fahren alle ab. Das klingt natürlich auch sehr nach Wohlfühl. Man muss dazu sagen, es gibt noch viel in dem Gebiet, was noch nicht so richtig gut erforscht ist und wo auch methodisch einfach Mängel sind. Also zum Beispiel ist noch nicht zweifelsfrei belegt worden, dass Lachen Endorphine freisetzen soll. Das heißt, und das ist möglich, aber es wurde so noch nicht untersucht. Also schon untersucht, aber nicht direkt. Also es ist einfach sehr schwer, das zu untersuchen. Also es ist schon so, dass Humor oder Lachen, in dem Fall das echte Lachen, die Schmerztoleranz hochsetzt, also dass man mehr Schmerzen aushält. Aber man weiß die Mechanismen dazu nicht. Das kann auch Ablenkung sein. Also es kann auch sein, dass ich einfach irgendwie dann eben mich vom Schmerz ablenke. Man lenkt auch Kinder ab, wenn die sich irgendwie was tun. Dann versucht man sie zum Lachen zu bringen. Aber es muss eben nicht sein, dass das diese Endorphine sind. Ich meine, grundsätzlich, es gibt schon viel zu psychischer Gesundheit und Wohlbefinden. Also Lachen, echtes Lachen, das auch wirklich mit positiven Emotionen zu tun hat, wirkt sich schon positiv auf das Wohlbefinden, auf Lebenszufriedenheit, solche Aspekte aus, auch Jobzufriedenheit und so weiter. Aber die Forschung muss in dem Fall halt methodisch auch wirklich sauber sein und muss zum Beispiel auch tatsächlich eben unterscheiden zwischen echten und unechten Arten des Lachens. Das sogenannte Duchenne Display, das eben mit diesen Krähenfüßen zu tun hat, das ist eben das, was mit positiven Emotionen zu tun hat. Und das andere eben nicht. Lach-Yoga, also da haben Sie mit mir ein bisschen die falsche Person, mich kann man damit jagen. Also ich halte es nicht aus. Das Prinzip ist, der Begründer Kataria, der hat das so gemeint, eben Laughter for no reason, also einfach ein grundloses Lachen. Und das ist so eine Kombination von Atem- und Lachübungen und das soll erstmal Lachen simulieren und dann soll das irgendwie mit der Zeit echt werden. Bei Leuten, die dafür offen sind, vielleicht. Aber also es gibt auch Studien dazu, die haben dann einfach noch andere Übungen dazu gemacht. Zum Beispiel, stell dir vor, du triffst deinen alten Freund wieder, den du schon lange nicht mehr gesehen hast oder sowas. Und das sollte ja hoffentlich schon sowieso positive Emotionen auslösen. Das ist also nicht mehr das Lachen alleine jetzt, sondern da sind positive Emotionen im Spiel und positive Emotionen, die wirken sich natürlich aufs Wohlbefinden aus. So Lach-Yoga, allein diese Lach-Yoga-Übungen, ich bin da skeptisch. Also beziehungsweise ich bin da nicht so offen dafür.
Vor diesem Hintergrund dann meine letzte Frage. Brauchen wir mehr Humor im Alltag dann überhaupt?
Das kann schon helfen. Also wie gesagt, Humor ist ja nicht Lachen, da gibt es ja Unterschiede. Und wenn Humor eben in der Lage ist, auch positive Emotionen in uns auszulösen, positive Emotionen helfen uns auf jeden Fall. Paul McGee, einer der ersten Humorforscher eigentlich, der hat so ein tatsächliches Trainingsprogramm entwickelt dafür. Das haben wir dann in meiner Zeit in Zürich tatsächlich auch mal, also mit Willibald Ruch und mit zwei Studentinnen damals, Heidi Stolz und Sandra Rusch, umgesetzt. Das sind so Schritte wie sich selbst mit Humor umgeben, also verschiedene lustige Dinge um sich herum zu sammeln, eine verspielte Haltung einnehmen, eigenen verbalen Humor kreieren, im Alltag nach Humor suchen und dann auch so über sich selber lachen. Das ist eigentlich schon eine recht hohe Form, das muss man quasi erstmal können, das quasi von sich selbst ein bisschen zurücktreten, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen und eben auch im Stress Humor finden. Also quasi Dinge, die einem eigentlich jetzt gerade nicht so reinlaufen, ein bisschen umzubewerten in humorvoller Art und Weise. Dieses Reframing, das kann schon helfen, klar. Also man kann nicht alles reframen, man kann nicht alles weglachen. Es gibt Dinge, die sind ernst und mit denen müssen wir uns ernst auseinandersetzen. Aber man kann schon jetzt, wenn mir die Straßenbahn vor der Nase weggefahren ist, das kann ich irgendwie, jetzt habe ich wenigstens noch mehr Zeit, keine Ahnung, mir Memes auf dem Handy anzuschauen oder sowas. Also irgendwie eine humorvolle Neubewertung zu finden, das kann schon helfen, klar. Und das hilft uns sicher mehr als eben Doomscrolling und dann irgendwie mehr eine Katastrophe nach der anderen reinzuziehen, sondern sicher, man muss sich mit Nachrichten auseinandersetzen, ist ganz klar, aber man kann nicht 24 Stunden am Tag oder auch nur eben, solange man wach ist, irgendwie sich nur mit negativen Dingen umgeben. Es wäre schon wichtig, sich auch mit positiven Dingen zu umgeben.
Das perfekte Schlusswort. Frau Dr. Beermann, vielen Dank für diesen erfrischenden Podcast.
Gerne.
Ich hoffe, unsere Hörer hatten auch ein bisschen zu lachen daraus.
Ja, das hoffe ich auch.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.